Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Auch von mir herzliches Willkommen. Rudi, wir sprechen heute über zwei zusammenhängende Morde an zwei Kindern, einem Mädchen und einem Jungen. Fälle, ja, von denen ich weiß, du hast es mir erzählt, dass sie dich rückblickend besonders berührt haben, oder?
Ja, Conny, das ist richtig. Mehrfach haben wir ja nach dem Verschwinden der beiden Kinder, um die es heute geht, in der Sendung darüber berichtet. Immer mit der Hoffnung, dass es in beiden Fällen doch noch ein gutes Ende nehmen würde. Aber leider war das nicht so.
Ja, und aufgrund der vielen dramatischen Ereignisse in beiden Fällen haben wir uns entschlossen, eine Doppelfolge zu machen daraus.
Genau. Und wir werden dabei erfahren, wie es die Polizei geschafft hat, den Täter zu überführen. Und so viel kann ich jetzt schon verraten. Er stolperte am Ende über das taktische Vorgehen der Polizei, zu dem auch eine intensive Fernsehfahndung gehörte.
In der Vorbereitung für diese Folge haben wir auch mit der Mutter von einem der beiden Kinder gesprochen, der des kleinen Mädchens, Levke. Im Interview erlaubt sie uns einen Einblick in die für sie und ihre Familie unglaublich schwere Zeit damals. Und besonders wichtig ist ihr, und das war auch der Grund, warum sie uns dieses Interview geben wollte, öffentlich zu machen, von welch großer Bedeutung mehr die intensive Betreuung durch die Polizei für sie und ihre Familie gewesen ist.
Ja, und einer dieser Polizisten, die den Fall maßgeblich mit aufgeklärt haben, ist heute bei uns. Einer, der vom ersten Tag an mit dem Fall Levke betraut und auch Leiter der Sonderkommission war. Obwohl seit kurzem im wohlverdienten Ruhestand, arbeitet er nach wie vor als Dozent im Bereich nationaler und internationaler Cold-Case-Analysen. Wir begrüßen Kriminaldirektor Carsten Bettels. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich, heute hier zu sein.
Herr Bettels, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen haben am Ende entscheidend zur Lösung des Falls Levke und damit nicht zuletzt auch zur Lösung des Falls des kleinen Jungen beigetragen. Welche Bedeutung haben diese beiden Fälle denn noch für Sie?
Ich hatte damals den Fall Levke von Anfang an mitbegleitet und da haben sich natürlich eine Menge auch an Erfahrung für uns als Polizei insgesamt allgemein auch ergeben, wo es auch heute noch erforderlich ist, dieses auch in die polizeiliche Ausbildung und auch in der polizeilichen Fortbildung zu thematisieren und auch in einen nationalen und internationalen Kontext an Universitäten zu bringen. Bis heute gibt es tatsächlich auch einige Fragen, die noch offen sind. Dazu gehört unter anderem, gibt es noch weitere Opfer des Täters vor der Tat an Levke? Und warum hat er eigentlich auch einen Jungen getötet?
Ja, dass ihn das bis heute keine Ruhe lässt, das kann ich gut verstehen. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserem heutigen Fall und beginnen mit der Schilderung der dramatischen Ereignisse, die sich damals zugetragen haben. Auf Wunsch der Mutter haben wir den Vornamen der kleinen Levke übrigens beibehalten. Den Vornamen des Jungen haben wir aus rechtlichen Gründen und zum Schutz aller beteiligten Personen geändert.
Es ist Donnerstag, der 6. Mai 2004 in einem beschaulichen kleinen Ort außerhalb von Cuxhaven. Hier wohnt die 8-jährige Levke, ein kleines, blondes, aufgewecktes Mädchen mit ihrer Familie in einem Einfamilienhaus. Sie hat noch einen älteren Bruder und eine Schwester, 10 und 12 Jahre alt. Gemeinsam mit ihnen verlässt Levke an diesem Morgen das Haus und geht zur Schule. So wie sonst auch. Nach Schulschluss um 12.15 Uhr soll sie direkt wieder nach Hause kommen. Weil ihre Mutter für 2 Wochen an einer ganztägigen Fortbildung teilnimmt, kommt der Vater, der ganz in der Nähe arbeitet, in seiner Mittagspause nach Hause, um das Essen für die Kinder zu machen. Daheim angekommen, bemerkt er, dass Levke ihren Haustürschlüssel vergessen hat. Den hatte sie extra für die Zeit erhalten, in der die Mutter mittags nicht zu Hause sein würde.
Zunächst vermutet er, dass seine kleine Tochter sich im Garten aufhält. Doch da ist sie nicht. Er beginnt zu telefonieren, fragt bei Nachbarn und Freunden nach. Doch Levke scheint nirgendwo untergekommen zu sein. Auch die beiden Geschwister von Levke, die nach der 6. Stunde aus der Schule nach Hause gekommen sind, wissen nicht, wo ihre jüngere Schwester ist. Der Vater wird zunehmend nervös. Zumal alle weiteren Telefonate und Suchmaßnahmen im nahen Umkreis erfolglos bleiben. Levke ist verschwunden. Von all dem ahnt Levkes Mutter nichts, als sie am Nachmittag nach Hause kommt. Sie erinnert sich.
Ich bin nach Hause gekommen von einer Fortbildung und als ich dann auf dem Hof fuhr, hat mich nicht das normale Familienaufeinandertreffen erwartet, sondern meine beiden größeren Kinder kamen mir ganz aufgeregt entgegengelaufen und meine große Tochter sagte dann, du Mama, Levke ist nicht nach Hause gekommen. Levi ist nicht da. das passt nicht zu ihr, das kann nicht sein. Ich bin dann reingegangen, bin dann auf meinen Mann getroffen. Der hat mir das dann nochmal bestätigt. Und ich habe dann nur noch gefragt, Mensch, hast du die Klassenkameraden angerufen? Hast du bei den Nachbarn gefragt? Und er sagte, ja, das hat er alles gemacht und Polizei ist informiert. Und die kommen gleich.
Herr Bettels, der Vater hatte also bereits die Polizei verständigt, als seine Frau nach Hause kam. Können Sie sich noch an den Tag des Verschwindens von Lewke erinnern?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich muss vorwegschicken, ich bin nach Cuxhaven 2002 gegangen als Leiter des Polizeikommissariats und habe dann 3 Monate vor dem Verschwinden von Lewke im Februar 2004 den zentralen Kriminaldienst übernommen. Und an dem Tag, als Lewke verschwand, da gab es auch eine erste Besprechung mit den anderen Leitern der zentralen Kriminaldienste in der Region in Cuxhaven. Und nach dem Ende bin ich nochmal zur Dienststelle gefahren und dann kam auch schon diese Meldung gegen 16:30, dass ein kleines Mädchen vermisst war.
Ich kann mir vorstellen, wenn ein 8-jähriges Kind vermisst wird, dann ist die Polizei sicher ja nochmal schneller dabei, Suchmaßnahmen einzuleiten, als wenn es um einen Erwachsenen geht, oder?
Ja, wenn ein Kind diesen sogenannten gewohnten Lebensbereich verlässt, dann ist das ja für das Kind immer per se eine besondere Gefahr, die damit verbunden ist. Und deswegen erfolgen auch Sofortmaßnahmen relativ schnell. Das gilt dann auch unabhängig von dem Hintergrund des Verschwindens, denn sie kann ja auch einfach nur weggelaufen sein.
Sie haben den Fall Lewke aber auch aus einem ganz anderen Grund von Anfang an sehr ernst genommen. Welcher Grund war das?
Ja, das waren verschiedene Aspekte. Der eine war, dass es in Cuxhaven und in der sogenannten Elbe-Weser-Region seit Ende der 70er bis in die 80er Jahre hinein eine ganze Anzahl von nicht geklärten Fällen vermisster und getöteter junger Frauen gab. Und auch darüber hinaus Tötungsdelikte an Kindern aus dem Jahr 2001. Dazu gehörte auch der Fall eines 10-jährigen Mädchens, die nach dem Besuch bei ihrem Großvater verschwand. Und ihre Leiche wurde dann 4 Monate später in einem Waldgebiet gefunden.
Der bekannteste Fall damals war sicher der des Jungen, der aus einem Landschulheim entführt und ermordet wurde. An dieser Stelle können wir gleich erwähnen, dass diese Tat 2011 aufgeklärt wurde. Der Täter, der nicht nur diesen Jungen auf dem Gewissen hatte, war auch als schwarzer Mann oder Maskenmann bekannt geworden. Das heißt aber, dass sie alle damals gleich ganz schön unter Beobachtung standen, von den bundesweiten Medien und der Bevölkerung. Welche Auswirkungen hatte das?
Ja, die Fälle haben in der Tat bei uns in der Region Cuxhaven nicht nur bei der Polizei tiefe Spuren hinterlassen. Jetzt fehlte schon wieder ein Kind. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass hier von Anfang an nicht ausgeschlossen werden konnte, dass auch hier ein möglicher Serientäter am Werk war.
Sie waren natürlich von Anfang an hochsensibilisiert. Was wurde da alles in Bewegung gesetzt?
Ja, zunächst ging der Anruf des Vaters ungefähr um 16:30 bei der Polizei, bei der Leitstelle in Cuxhaven ein. Und von dort wurde zunächst als Erstmaßnahme ein Streifenwagen entsandt, um zunächst mal festzustellen, was liegt überhaupt vor. Die ersten Abklärungen dort ergaben allerdings dann, dass die Kollegen unmittelbar den zentralen Kriminaldienst verständigt haben. Und von uns wurden dann natürlich Sofortmaßnahmen relativ zeitnah getroffen. Auf der einen Seite ging es natürlich darum, Suchmaßnahmen zu entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Kollegen noch aus dem Feierabend wieder geholt in den Dienst, wenn es darum geht, unter anderem auch Nachbarschaftsbefragungen durchzuführen. Das heißt, Informationen zu bekommen von Menschen, die nah dran waren am Verschwindensort, um Hinweise zu bekommen, was passiert sein konnte.
Ja, an all das, was damals teilweise dann schon parallel anlief, daran erinnert sich Lewkes Mutter noch sehr genau.
Und man bat auch um ein Foto halt, um eine Beschreibung von Levi. Ja, ist denn draußen die Suche auch vonstatten gegangen? Das heißt, dass die Polizeiwagen, die draußen waren, eben wachsam waren, beziehungsweise dass auch ein Fahrzeug mit einem Megafon rumgefahren ist und hat dann eben aktiv nach Lewke gesucht.
Herr Bettels, eine weitere Maßnahme war damals noch am selben Abend der Familie 2 sogenannte Angehörigenbetreuer zur Seite zu stellen. Die übernehmen in solchen Extremsituationen ja eine besonders wichtige Funktion. Welche?
Zunächst einmal ist die erste Zielsetzung der Vertrauensaufbau zur Polizei. und die Sicherstellung einer Kommunikationsebene zur Familie. Menschen sind einfach überfordert mit so einer Situation. Und auf der anderen Seite können wir natürlich den Angehörigen dann auch weitergehende Ermittlungsschritte der Polizei in einem gewissen Umfang erklären. Wir können dafür sorgen, dass Verständnis dafür erzeugt wird, beispielsweise, dass die Polizei auch noch kommt, um auch die Eltern zu vernehmen, auch unbequeme Fragen zu stellen und auch ihr eigenes Alibi zu überprüfen. Darüber hinaus natürlich gibt es auch eine Abschirmfunktion zu den Medien. Auch das ist erstmal eine Aufgabe, die die Polizei übernehmen muss.
Lefkes Familie betont bis heute, wie wichtig diese Betreuer waren. Und auf persönlichen Wunsch und aus Anerkennung nennen wir daher auch die richtigen Namen der beiden angehörigen Betreuer, die der Familie in dieser schwierigen Zeit zur Seite standen. Am Anfang konnte ja niemand ahnen, welches Schicksal hinter dem Verschwinden steht und wie lange die Suche nach Lefke letztlich dauern würde. Wir hören dazu noch einmal Lefkes Mutter.
Den Abend kam Herr Sandrock zu uns und uns wurde mitgeteilt, dass am nächsten Tag noch ein weiterer Mitarbeiter hinzukommt, der Herr Bayer. Ja, die waren sehr, sehr lange in der Familie gewesen, waren wirklich Vertraute, waren letztendlich das Sprachrohr in beide Richtungen. Sprachrohr zu uns als Familie, Sprachrohr aber auch zur Polizei dann. Hatten dann berichtet, wie es bei uns in der Familie aussieht, wie es uns geht oder... Sie haben dann eben auch Fragen mitbekommen, die sie uns dann wieder stellten und die Antworten gingen dann wieder zurück. Das war ganz gut. So war das für uns auch transparent gewesen. Ne? Was macht die Polizei? Wir haben ja dann auch immer ganz viele Fragen gestellt. Wie ist der Stand der Dinge? Was passiert jetzt? Wo gibt es Fortschritte? Sind Hinweise eingegangen oder so? Und sowas konnten uns dann die Angehörigen, Betreuer eben auch berichten. Ganz schlimm hätte ich es empfunden, wenn da nichts gewesen wäre, wenn ich zu Hause sitze und ich weiß überhaupt nichts und alle zwei Tage kommt vielleicht ein Polizist vorbei oder jemand aus der Soko halt und sagt, ja, so und so sieht das jetzt aus, das und das haben wir gemacht. Also das wäre überhaupt nicht gegangen dann. Ne? Da standen ja ganz viele Fragen im Raum und ganz viele Ängste.
Während sich also die Angehörigenbetreuer um die Familie kümmern, laufen die Suchmaßnahmen auf Hochtouren. Angehörige, Freunde und Nachbarn helfen bei der Suche oder werden selbst befragt. Besonders schwierig und wichtig ist, dass die Familie in dieser Situation Ruhe bewahrt und sich um den inneren Zusammenhalt kümmert. Und vor allem auch um die Geschwister von Lefke. Eine große emotionale Herausforderung, wie Lefkes Mutter uns erklärt hat.
Eben, das ist ja dieser Zwiespalt dann, dem man ausgesetzt ist. Das vermisste Kind, was man im Grunde genommen suchen möchte und sofort losrennen möchte, aber gar nicht genau weiß, ja, wo fange ich an? Wir bekamen gleich von der Polizei eben gesagt, nein, Sie bleiben hier, Sie bleiben zu Hause. Wir brauchen Sie hier, Sie müssen für uns zur Verfügung stehen. Polizei sucht, Freunde suchen, Nachbarn suchen. Also da hatten wir ein klares Nein. Sie bleiben zu Hause. Das war schwer zu verdauen gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber da hat einfach der Kopf dann eingesetzt. Ne? Der Bauch sagt, nein, ich muss los, ich muss meine Tochter suchen. Aber der Kopf sagt, er hat recht. Der Polizist hat ganz klar recht damit. Ich muss hier zu Hause sein, ich muss zur Verfügung stehen und habe dafür zu sorgen, dass wir hier beieinander bleiben. Und letztendlich auch nicht für Verwirrung draußen sorgen noch. Denn die Polizei, die haben einfach eine Struktur, wie sie suchen. Letztendlich geht es ja auch um Spuren dann. Und ich glaube, durch einen wilden Aktionismus kann man mehr kaputt machen, als dass man dann dazu beiträgt, dass man dann die Person findet. Und dann sind die Geschwisterkinder da, die eben Schutz bedürfen, die ja für die man auch da sein muss und auch da sein will dann. Ne?
Schilderungen, die einem sehr nahe gehen. Kommen wir auf die Ermittlungen zurück. Es liefen neben den Suchmaßnahmen rund um erste Befragungen. Alles ergebnislos. Wo haben Sie da angesetzt?
Ja, das Schwierige an der Situation war natürlich zunächst, dass wir überhaupt nicht wussten, was passiert war. Und wir konnten auch zunächst nichts ausschließen. Lefke hätte in einem Nachbarhaus verschwunden sein können. Sie hätte sich selbst auch von der Stelle entfernt haben können. Sie hätte in das Auto eines Bekannten einsteigen können. Oder es hätte auch ein Unbekannter, der entweder bei uns in der Region lebt, aber auch von außerhalb gekommen sein konnte, verantwortlich für das Verschwinden sein können.
Und dann haben Sie ja direkt mit der örtlichen Polizei Kontakt aufgenommen.
Ja, wir haben gemeinsam direkt umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert, zusammen Feuerwehr, Polizei und Nachbarn. Auf der anderen Seite haben wir auch unsere Befragung ausgeweitet. Bei uns heißt das Klinkenputzen. Wir haben überall geklingelt und gefragt, ob den Menschen irgendetwas aufgefallen sei, was ihnen vielleicht auch in Erinnerung geblieben ist, wer uns einen Hinweis geben konnte. Auf der anderen Seite wurden auch im Ort selber Lautsprecherdurchsagen aus Polizei, Streifenwagen veranlasst, weil wir auch nicht ausschließen konnten, dass sie sich irgendwo versteckt hatte, dass irgendeine Situation war, dass sie sich nicht nach Hause traute. Wir wussten eben einfach nicht, was passiert war. Sie war einfach wie vom Erdboden verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen.
Ja, und neben dem Warum Lefke verschwunden ist, stellten sich noch weitere Fragen wie: Wann ist sie verschwunden? Wie ist sie überhaupt verschwunden? Und zumindest die Frage nach dem Wann, die konnten Sie ja dann etwas genauer eingrenzen. Erzählen Sie mal.
Ja, sie ist nach Schulschluss, wie immer, gemeinsam mit zwei Mitschülerinnen den Weg nach Hause gegangen. Lefke war im Grunde genommen das zweite Mädchen, das zu Hause ankam. Und das dritte Mädchen hatte sie dann vor dem Elternhaus entsprechend verabschiedet und auch gesagt, dass Lefke dann auf das Grundstück in Richtung Haus gegangen sei. Es gab dann noch eine weitere Zeugin, die sich gemeldet hat, eine Mutter aus dem Ort, die Lefke und auch das andere Mädchen kannte, die Lefke verabschiedet hatte. Diese Mutter hatte ausgesagt, dass sie an dem Haus vorbeigefahren ist und Lefke an der Straße hat stehen sehen, wie bestellt und nicht abgeholt. Und diese Mutter hatte dann auch das andere Mädchen, das Lefke bei ihrem eigenen Elternhaus eben verabschiedet hatte, bei sich zu Hause über die Straße gehen sehen.
Und Sie sind dann mit der Freundin, die Lefke vor ihrem Haus verabschiedet hat, den Schulweg im Tempo des Mädchens nach Hause gegangen. Für die sogenannte Wegzeitberechnung. Wie lief das ab?
Wir mussten ungefähr wissen, wie lange brauchen die Mädchen von der Schule nach Hause. Man weiß natürlich nie genau, bleiben die Kinder vielleicht auch mal stehen oder gehen auch mal ein bisschen schneller. Wir wollten einen ungefähren Wert haben und haben das Ganze zweimal durchgeführt. Wir sind dann auf ungefähr 15 Minuten nach Schulschluss gekommen, als der Zeitpunkt, wo Lefke zu Hause angekommen sein muss. Also 12.30 Uhr war dann für uns der angenommene Zeitpunkt, wo Lefke und das Mädchen am Haus eingetroffen sind. Wir haben dann auch noch berechnet, dass die Mutter, die Lefke an der Straße hat stehen sehen, circa 2,5 Minuten später am Wohnhaus des Kindes vorbeigefahren sein musste, als Lefke dann wieder vorne an der Straße stand.
Und das war ja dann auch das letzte Mal, dass Lefke von jemandem gesehen wurde. Und als der Vater nach Hause kam, um 10 vor 1, war sie schon verschwunden.
Ja, das war das Zeitfenster, in dem sie verschwand, so von wenigen Minuten nach 12:30 bis etwa 10 vor 1. Es war eigentlich ein relativ kurzes Zeitfenster.
Ja, und danach verliert sich dann die Spur der kleinen Lefke. Wie ging es denn dann weiter?
Das war für uns schwierig. Es gab eine Spurenlage, die eigentlich gleich null war. An dem potenziellen Verschwindeort, eben am Haus der Eltern, gab es keine Spuren. Es wurde auch nichts aufgezeichnet von irgendeiner Kamera. Es gab auch sonst nichts. Das Einzige, was zunächst auffallend war, dass genau an der Stelle und nur an der Stelle, wo Lefke stand, ein Blick aus den Nachbarhäusern nicht möglich gewesen ist. Das war auffallend, konnte aber auch ein Zufall gewesen sein. Es war ja nicht einmal klar, ob Lefke überhaupt von dort verschwunden war. Sie hätte ja selbst auch eigenständig woanders hingehen können. Im Grunde genommen war es eine totale Blackbox.
Deshalb wurden noch am selben Abend die Medien informiert, um eine groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung nach Lefke zu veranlassen. Herr Bettels, gibt es feste Kriterien dafür, ob und wann man sich für eine öffentliche Suche entscheidet?
Ja, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher verschwindet, dann ist das immer eine Einzelfallentscheidung, wann was veröffentlicht wird. Hier war ein Kind weg und natürlich erfährt es dann jeder durch eine Öffentlichkeitsfahndung. Und wenn das Kind dann später wieder zu Hause ist, dann weiß auch jeder, dass es entsprechend weg gewesen ist. Das könnte auch eine stigmatisierende Wirkung haben. Die Frage ist dann immer, macht man es sofort und wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Öffentlichkeitsfahndung? Für uns war aber zu diesem Zeitpunkt schon deutlich, es gab keine Hinweise auf ein freiwilliges Verlassen, ein Nicht-nach-Hause-Kommen oder Nicht-nach-Hause-Trauen. Deshalb haben wir sofort veröffentlicht.
Eine absolute Ausnahmesituation für die Familie. Levkes Mutter hat uns erzählt, dass es zum Glück auch Menschen in ihrem Umfeld gab, die sie unterstützt haben.
Also am Abend waren dann ja noch Freunde da, die ja uns hier begleitet haben neben der Polizei. Dann sind von meiner Großen sind dann Klassenkameradinnen haben hier übernachtet, einfach um sie eben zu stützen halt, um ihr eine Gemeinschaft anzubieten, dass sie nicht alleine ist. Der Bruder wurde da eben auch mit eingeschlossen und bei uns waren Freunde dann da gewesen, die uns gestützt haben. Und draußen hat die Polizei gesucht. Ich glaube, also es war so gewesen, dass auch nachts vor dem Haus halt Polizei war. Und ich weiß nicht, ob das DRK war oder Feuerwehr oder THW.
Die Öffentlichkeitsfahndung in den regionalen Medien führt dann schnell auch zu überregionaler Aufmerksamkeit. Und schon am nächsten Tag kommen die ersten Fernsehteams nach Cuxhaven.
Und an diesem Tag, also dem ersten Tag nach dem Verschwinden von Levke, kommt es zu einem Zufallsfund, der einen ersten entscheidenden Hinweis liefert. Welcher war das?
Ja, es war direkt am nächsten Tag in der Mittagszeit, dass ein Mitarbeiter eines örtlichen Bauhofs am Waldparkplatz, rund 25 Kilometer von dem Elternhaus von Levke entfernt, jeden Freitag dort die Mülltonnen leert. Er fand dort auf einer der Mülltonnen eine Kinderjacke. Das hat ihn nicht unbedingt in Erstaunen versetzt, aber es war eben auch Zufall, dass dieser Mitarbeiter dann auch noch im Wald kurz austreten musste und dabei auch noch einen Schulranzen und den Turnbeutel in ungefähr 20 Meter Entfernung im Wald fand. Er hat den Ranzen geöffnet und hat ein Poesiealbum entnommen und gelesen, achtjähriges Mädchen Cuxhaven, da war doch heute Morgen was in den Medien. Und daran hat er sich sofort erinnert, hat seinen Chef angerufen und der hat dann die Polizei verständigt.
Ja, und dieser Mitarbeiter hat also dank der Öffentlichkeitsfahndung nach Levke die Wichtigkeit seiner Fundstücke erkannt. Nachdem von der Polizei festgestellt wurde, dass es sich tatsächlich um Levkes Sachen handelte, wurden natürlich auch sofort die Eltern verständigt.
Also in dem Moment ging es mir ganz schlecht, weil ich glaube, in dem Moment ist mir noch mal und noch mehr bewusst geworden, wie dringlich das ist, ne? Wie gefährlich das ist für meine Tochter, ja, in welcher Not sie sich auch befindet. Mir war bewusst, dass die Sachen nicht von alleine dahin gekommen sind. Ich glaube, ich habe das Gefühl habe ich nicht zugelassen und gedacht, ja, dass es sein kann, dass sie bei jemandem eingestiegen ist, beziehungsweise aber nicht freiwillig eingestiegen ist. Ne? Jemand hat sie dazu überredet oder hat sie gezwungen einzusteigen.
Und eine weitere dramatische Begebenheit wollen wir hier gleich kurz schon vorwegnehmen. Denn während die Polizei kurz darauf mit einem Großaufgebot auf dem Parkplatz erscheint und alles rund um die Fundstelle absucht, ist der Täter zurückgekommen. Er will Levkes Sachen, Ranzen, Jacke und Turnbeutel, die er nur zwischenlagern wollte, wieder abholen. Herr Bettels, von all dem und den furchtbaren weiteren Entwicklungen hat aber zu diesem Zeitpunkt niemand von Ihnen etwas geahnt, ne?
Ja, das ist eine Tatsache, die uns auch bis heute beschäftigt. Wir haben das Ganze dann erfahren nach rund 6 Monaten im Geständnis des Täters. Damals waren wir dem Täter ohne unser Wissen so nah wie viele Monate danach nicht mehr.
Eine ja wirklich unvorstellbare Situation, auf die wir später auch noch genauer eingehen werden. Sie haben jetzt also gut 25 Kilometer von Levkes Elternhaus entfernt Ihre Sachen gefunden. Und jetzt kam ja eigentlich nur noch eine Straftat in Frage, oder?
Ja, denn Levke wäre eigentlich als Achtjährige nicht in der Lage gewesen, diese Distanz eigenständig zu überbrücken und Ranzen, Jacke und Turnbeutel dort entsprechend abzulegen. Deswegen bestand ab diesem Zeitpunkt nun der Anfangsverdacht einer Straftat. Als erste Maßnahme wurde dann aus der bestehenden Ermittlungsgruppe eine Sonderkommission eingerichtet. Und ich hatte dann die Leitung dieser Sonderkommission selbst übernommen. Und die Sonderkommission umfasste dann mehr als 60 Ermittlerinnen und Ermittler.
Hat man denn auf dem Waldparkplatz sonst noch irgendetwas gefunden, zum Beispiel fremde DNA-Spuren?
Ja, die Gesamtspurenlage war nicht sehr ergiebig. Ranzenjacke, Turnbeutel von Lewke wurden kriminaltechnisch in unserem LKA untersucht. Leider wurden nur DNA-Mischspuren festgestellt, die keinen unmittelbaren oder mittelbaren Hinweis auf einen Täter lieferten. Wir mussten also weiter 360 Grad denken und konnten zu diesem Zeitpunkt bis auf die Eltern keine Personengruppe ausschließen.
Mit dem Fundort der persönlichen Gegenstände spricht man ja auch von einem weiteren Handlungsort eines Täters. Und dieser liegt nun 25 Kilometer entfernt vom Elternhaus. Was bedeutete das für Ihre Ermittlungen?
Ja, zunächst gingen wir davon aus, dass wir in diesem einsamen Waldgebiet noch mehr finden würden. Eigentlich sogar Lewke, und haben dafür alle verfügbaren Suchkräfte in diesem Bereich konzentriert. Allerdings blieb die Suche dort ohne Ergebnis. Wir haben dann alle möglichen Wegrouten vom Waldparkplatz bis zum Haus der Eltern, die der potenzielle Täter hätte fahren können, mit Kräften der Bereitschaftspolizei abgesucht. Das kann man sich so vorstellen, dass rund 50 Meter auf jeder Seite von diesen Straßenverläufen gesucht wurde, ob da irgendetwas liegen könnte, was der Täter auch während der Fahrt hätte aus dem Auto werfen können.
Das ist ja ein riesiges Areal, was da abgesucht werden muss. Wie viele Leute waren denn da im Einsatz?
Ja, ich glaube, es waren so um die 3000 Hektar Gelände, über 130 Kilometer Straßen und 7 Kilometer Uferbereiche und Seen und Teiche wurden abgesucht. Innerhalb der ersten Wochen wurden diese Suchmaßnahmen mit mehr als 2100 polizeilichen Kräften durchgeführt. Da gehörten unter anderem auch entsprechende Leichenspürhunde und auch Hubschrauber mit Wärmebildkamera dazu. Alles blieb aber ohne Erfolg.
Ja, nach wie vor also keine Hinweise darauf, wie und warum Lewke verschwunden war. Herr Bettels, Sie hatten jetzt zwei Ansätze bei der Suche nach dem Kind verfolgt, einen regionalen und einen überregionalen. Kommen wir erstmal zum regionalen Ansatz. Können Sie das kurz erklären?
Ja, der regionale Ansatz bezog sich darauf, dass wir nach Hinweisen suchten auf einen potenziellen Täter aus dem unmittelbaren Wohnumfeld. Hier haben wir alle, die zum näheren Wohnumfeld gehörten, noch einmal zu Hause aufgesucht. Das waren rund 400 Nachbarn und Anwohner in den anliegenden Wohnstraßen und haben deren Alibis und auch die Beobachtungen im Tatzeitraum überprüft. Die Fragestellung war hier erweitert. Es ging nicht nur darum, was ist ihnen Besonderes aufgefallen, sondern wenn jemand dort wohnt, fällt er im Grunde genommen nicht auf. Er gehört ja im Grunde genommen zum normalen Ablauf dazu. Und deswegen haben wir diese Frage nochmal erweitert. Wie ist denn eigentlich hier der Alltag vor Ort? Und gelingt es damit, in diesen Alltagsroutinen auf Personen zu treffen, die sich in die Richtung von Lewkes Verschwindeort bewegt haben? Die Ergebnisse sind dann zusammengeführt worden mit Bewegungsprofilen auf einer großen Wandkarte, die war, glaube ich, so 2x5 Meter groß, die den gesamten Ortsteil umfasste. Die Zielrichtung war hier, die Aussagen miteinander zu vergleichen, um mögliche Widersprüche festzustellen. Andererseits ging es auch darum, Hinweise auf Personen zu erlangen, die im Tatzeitraum dort im Nahbereich des Verschwindeortes von Lewke waren und eigentlich mit ihr hätten zusammentreffen müssen. Auch waren für uns natürlich Personen aus dem persönlichen Umfeld der Familie interessant, die jetzt nicht mehr oder besonders häufig in die Familie kamen.
Ja, und diese Befragungen im unmittelbaren Umfeld der Familie sind vor allem für die Mutter von Lewke eine große Belastung gewesen. Denn neben der Tatsache, dass das eigene Kind vermisst wird, kommen jetzt engste Freundinnen und Freunde plötzlich als potenzielle Täter in Frage.
Das war für uns schwer oder für mich schwer auszuhalten gewesen, weil ich gesagt habe, nee, das würde ich dem nie zutrauen. Und ich weiß noch, irgendwann stand Herr Sandrock dann vor uns und sagte, ja, der und der ist okay, mit dem können Sie wieder Kontakt haben. Also es gab eben auch ein paar Tage, wo wir wirklich keinen Kontakt zu diesen Personen haben durften, weil die eben noch überprüft werden mussten.
Eine schwierige Situation für die Familie, aber für die Polizei fester, ja, und wichtiger Bestandteil der Ermittlungsarbeit. Denn hier wurde nichts unversucht gelassen, um das Kind zu finden.
Herr Bettels, Sie haben dabei relativ schnell sowohl regional als auch überregional eine ganz bestimmte Personengruppe in den Fokus genommen und dafür die Datenbanken durchforsten müssen. Welche Personen waren das?
Ja, das war die Personengruppe der Sexualstraftäter. Wir wussten, dass auch bei uns Personen polizeilich bekannt sind wegen sexuellen Missbrauchs. Die musste man natürlich noch etwas ausdünnen und wir haben uns dann eben beschränkt auf die Personen, die polizeilich bekannt waren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.
Wie viele Personen wurden da überprüft?
Das waren so rund 120 Personen aus der Region im Bereich Elbe-Weser-Dreieck mit den Nachbarpolizeiinspektionen und Bremerhaven.
Was wird denn da alles überprüft und wie läuft das ab?
Ja, diese Personengruppe wird dann gezielt aufgesucht. Sie werden als Zeugen vernommen und es wird dann auch eine entsprechende Alibi-Überprüfung durchgeführt. Generell wurden, wie auch bei allen anderen männlichen Personen, auch für die überprüften Sexualstraftäter eine Ermittlungsspur angelegt. Es wurde die Alibi-Überprüfung vorgenommen und darüber hinaus auf freiwilliger Basis, wenn erforderlich, eine Speichelprobe entnommen und die Fahrzeugsitze und der Kofferraum von Fahrzeugen mit Folien abgeklebt. Es waren auch einige Beschuldigte bei uns im Verfahren, doch ein Tatverdacht hat sich gegen diese Person nie erhärtet und sie kamen auch nicht als Täter in Frage.
Was versucht man denn da herauszufinden? Also nach was wird da das Fahrzeug überprüft, wenn man das mit Klebefolien abklebt?
Also Zielrichtung des Abklebens ist, findet man dort Faserspuren oder gegebenenfalls auch Haare, die mit der Vergleichsbekleidung von Lewke oder insgesamt auch mit ihren Haaren übereinstimmen, sodass man den Rückschluss ziehen kann, dass sie in dem Fahrzeug transportiert worden ist.
Gab es denn jemanden, gegen den Sie einen ganz konkreten Verdacht hatten?
Es gab einige Personen, die wir als Beschuldigte geführt haben. Ein Tatverdacht hat sich gegen diese Person jedoch nicht erhärten können und wir konnten sie letztlich auch als Täter ausschließen.
Kommen wir zum zweiten Ansatz, der überregionalen Suche nach dem Täter. Eine ungeheure Herausforderung, oder? Wie macht man sowas?
Um ein Beispiel zu nennen, wir haben überprüft, wer am Verschwindetag von Lewke bargeldlos getankt hat und nicht aus der Region kam und über den vielleicht Erkenntnisse vorliegen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das war die Zielrichtung der Überprüfung der überörtlichen Täter.
Da spielt jetzt natürlich auch der Tourismus in der Region rund um Cuxhaven eine Rolle. Inwiefern?
Ja, touristisch gesehen mit über 6 Millionen Übernachtungen pro Jahr ist die Region Cuxhaven sehr stark frequentiert. Und aus diesem Grund haben wir eben auch eine Vielzahl unterschiedlicher Daten erhoben, um festzustellen, ob sich zum Beispiel einschlägig vorbestrafte Personen in der Region im Tatzeitraum aufgehalten haben und sich in der Folgezeit Hinweise auf diese Personen ergeben.
Hinter der Gewinnung solcher Daten, da steht ein ungeheurer Personal- und Arbeitsaufwand. Einmal zur Veranschaulichung. Insgesamt wurden ca. 350.000 Datensätze erhoben. Und zwar zum Beispiel aus Meldescheinen von Kurgästen, Passagierlisten von Nutzern der Englandfähre, Durchfahrtkontrollen oder auch EC-Kartenumsätze von zum Beispiel Geldautomaten und Tankstellen.
Und nicht zuletzt auch eine Mobilfunkzellenauswertung. Obwohl 2004 noch nicht die technischen Möglichkeiten zur Verfügung standen, wie sie die Polizei heute hat. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, damals gab es zum Beispiel noch keine Smartphones, die dauerhaft eingeloggt sind in Funktürmen. Man musste damals schon selbst aktiv telefonieren oder angerufen werden, um in einer Funkzelle erfasst zu werden. Aber trotzdem konnten wir immerhin rund 8000 Datensätze erheben.
Ja, immerhin, das klingt nach einer ganz schön großen Menge. Während also die Polizei mit ungeheurem Aufwand nach kleinsten Hinweisen sucht, wird die Sorge um das Schicksal von Lewke immer größer. Neben den Eltern, die Ungewissheit quält, gibt es auch noch die beiden Geschwister von Lewke. Welche Informationen gibt man an die Kinder weiter? Was kann man ihnen zumuten? Lewkes Mutter war dazu von Anfang an sehr klar in der Kommunikation in der Familie.
Wir waren transparent gewesen. Ich habe gesagt, ich kann hier nicht Informationen aufnehmen und die vor den Geschwisterkindern geheim halten. Das finde ich nicht fair den Kindern gegenüber. Und letztendlich spüren die Kinder das, wenn wir Informationen haben und etwas vor ihnen verheimlichen. Und ich finde, das ist so ein großer Vertrauensbruch. Und sie haben schon so diesen Seelenschmerz, weil die Schwester nicht da ist. Und wenn dann noch Eltern da sind, die ihnen nicht alles erzählen, beziehungsweise die nicht ehrlich zu ihnen sind, wem sollen die denn später nochmal vertrauen können? Also es war mir ganz wichtig gewesen, dass die Kinder mit eingebunden sind. Okay, vielleicht hat man denen nicht alles gleich gesagt, dann vielleicht eine Stunde später oder so. Aber sie wurden mit eingebunden und haben alle Dinge erfahren, die wir auch erfahren haben.
Seit fast 4 Wochen wird nach der 8-jährigen Levke gesucht. Ohne ein Lebenszeichen. Eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen.
Nichtsdestotrotz, die Angst ist ja immer dabei. Dann, ne? Die Hoffnung, dass man Levke findet, dann aber parallel die Angst dazu, was ist ihr zugestoßen? Kann ich das ertragen?
Am 3. Juni 2004 wird der Fall um die vermisste Grundschülerin das erste Mal bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Also nicht einmal 4 Wochen nach ihrem Verschwinden. Herr Bettels, bei mir im Studio waren damals nicht Sie, sondern Ihr Kollege Thomas Fischer von der Kripo Cuxhaven. Hören wir doch mal rein.
Wir haben eine Fotomontage, die zeigt, was Levke an dem Tag anhatte, als sie verschwand. Nämlich einen rot-weiß geringelten Pulli mit langen Ärmeln. Dazu eine bordeauxfarbene Korthose mit 2 Blütensymbolen. Und helle blaue Turnschuhe. Über dieser Kleidung trug Levke eine blaue Jacke mit roten Streifen, die auf der Montage nicht dargestellt sind. Die Jacke wurde ja inzwischen gefunden.
Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine hohe Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Cuxhaven, jede andere Polizeidienststelle oder direkt zu mir ins Studio.
Herr Bettels, auf dieser Fotomontage, die wir seinerzeit im Studio gezeigt haben, war auch die Hose abgebildet, die Levke am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Und speziell diese Hose und die Beschaffung dieser Hose für den Fahndungsaufruf hat dann später eine entscheidende Rolle gespielt, wie wir noch hören werden. Welche Rolle?
Das Ganze begann zunächst mit einer polizeilichen Vernehmung der Familie, als es um die Beschreibung des Mädchens ging. Für uns war es zunächst wichtig zu erfahren, was hat Levke tatsächlich an dem Verschwindenstag getragen. Und darüber hinaus natürlich die Information, wo ist diese Bekleidung gekauft worden, also von welchem Anbieter stammte sie. Als wir diese Information dann von der Mutter erhalten haben, war es Aufgabe der angehörigen Betreuer, die Hose und den Pullover mit der Familie zu besorgen. Sowohl die Hose als auch der Pullover waren aber nicht mehr in den Geschäften vorhanden, es gab sie aber noch in einem Zentrallager. Dort haben wir dann angerufen und mit einer Angestellten der Bekleidungsfirma gesprochen. Und tatsächlich haben wir diese Hose und den Pullover bekommen. Jetzt hatten wir auch noch einen weiteren Vorteil. Wir hatten jetzt Vergleichsfasern, mit denen man dann auch die Überprüfung von potenziellen Tätern, zum Beispiel im Bereich von Fahrzeugsitzen oder im Kofferraum, machen konnten.
Die Mitarbeiterin der Bekleidungsfirma sollte übrigens einige Wochen später noch eine ganz bedeutende Rolle spielen. Dazu kommen wir später noch.
Ein weiterer Schwerpunkt bei der Suche nach Zeugen war der Waldparkplatz, wo Levkes Sachen gefunden wurden. Wir hören noch einmal kurz in die Sendung vom 3. Juni 2004 rein.
Wieso ist es so schwierig, an diesem Waldparkplatz Spuren zu finden, die vielleicht weiterführen könnten?
Wir wissen, dass der Waldparkplatz von Fußgängern frequentiert wird, haben jedoch bislang keine Möglichkeit gehabt, auf diese Personen zu schließen. Deshalb ist für uns interessant, wer war im Zeitraum vom 6. Mai 12.30 Uhr bis zum 7. Mai 11.30 Uhr im Bereich des Flögelner Holzes und dort insbesondere auf dem Parkplatz am sogenannten Vorgeschichtspfad. Ich bitte alle Personen, die dort zur fraglichen Zeit waren, sich bei uns zu melden.
Wir können vorwegnehmen, leider haben sich durch die Sendung seinerzeit keine relevanten Hinweise ergeben. Aber in der Hoffnung, dass es doch noch jemanden geben könnte, der weiterhelfen kann, haben Sie sich für diesen Waldparkplatz etwas Besonderes einfallen lassen. Was?
Ja, wir wussten, dass sich dort regelmäßig Personen aufhalten, zum Beispiel ihre Hunde spazieren führen. Und es gibt ja auch diese Schaukästen, in denen normalerweise Informationen für Wanderer und so weiter zu finden sind. Unsere Idee war es, auf diesem Waldparkplatz einen Schaukasten aufzubauen mit Fotos, Gegenständen von Levke, um ihn dafür zu nutzen, Zeugen zu gewinnen, die den Schaukasten sehen und sagen, mir ist da doch was aufgefallen. Und dafür haben wir auch Levkes Eltern um Mithilfe gebeten.
Was ja für die Eltern auch psychologisch hilfreich war in dem Moment, weil sie damit dann nicht nur zum Abwarten verdammt waren, wie sich Levkes Mutter erinnert.
Das war für uns so ein Moment gewesen, und da kann ich uns sagen, wo wir gesagt haben, so, ja, und wir können was dazu beitragen. Wir können was dazu beitragen, dass die Menschen sensibilisiert werden. Wir sind aktiv mit dabei, Lefke zu suchen.
Herr Bettels, dieser Schaukasten sollte dort für Sie aber noch einen anderen Zweck erfüllen. Welcher war das?
Wir hatten natürlich auch gehofft, dass möglicherweise der Täter diesen Schaukasten aufsuchen würde. Aus diesem Grund gab es eine Videoüberwachung des Parkplatzes und das Festhalten der Kennzeichen der Fahrzeuge, die auf diesen Parkplatz gefahren sind.
Insgesamt haben Sie um die 900 Fahrzeuge erfasst und überprüft, die zum Teil mehrfach auf den Waldparkplatz gekommen sind. Zunächst auch hier ohne Ergebnis.
Ja, leider. Zusätzlich wurde dann eine Technik installiert in dem Schaukasten, um auch Personen, die sich vor dem Schaukasten aufhielten, aufzunehmen. Auf den Schaukasten wurde dann auch mehrfach in der regionalen Presse hingewiesen, mit dem Aufruf, sich bei der Polizei zu melden, wer Beobachtungen auf dem Waldparkplatz gemacht hat.
Ja, aber auch dieser Schaukasten führt leider zunächst zu keiner Spur. Es gibt keinen weiteren Hinweis dazu, was überhaupt geschehen sein könnte. Lefkes Mutter hören wir nochmal dazu.
Das war so eine Zeit gewesen, wo wir nur essen, trinken, schlafen durften und funktionieren. Es ging wirklich nur um dieses Funktionieren, damit man Fragen beantworten kann, damit man ja einfach ständig parat ist, ne, ständig zur Verfügung stehen kann. Weil wir wussten ja nicht, was im nächsten Moment passiert.
Eine quälende Zeit für Lefkes Familie. Ständig in der Hoffnung, dass alles doch noch ein gutes Ende nehmen möge. Und auch für erfahrene Mitglieder der SOKO eine Dauerbelastung, die an die Substanz geht.
Nach der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY ungelöst kommen eine Vielzahl von Hinweisen rein. Sie haben damit inzwischen mehr als 1500 Spuren, denen nachgegangen werden muss. Jede einzelne Spur, selbst Hinweise aus dem Bereich der Traumdeutung, wird ernst genommen und überprüft. Doch alle Spuren führen weiterhin ins Nichts. Lefke ist seit nunmehr fast 2 Monaten verschwunden. Herr Bettels, es gab ja eine Spur, die sehr vielversprechend schien, und zwar spielte da Siegburg eine Rolle. Kurz zur Erklärung, Siegburg liegt in Nordrhein-Westfalen und befindet sich ungefähr 430 Kilometer entfernt von Cuxhaven. Was hatte es damit auf sich?
Ja, ein Mädchen aus einer Parallelklasse von Lefke hatte am Verschwindenstag, also am 6. Mai, einen Mann im Gebüsch in der großen Pause beobachtet, der von dort aus die Kinder beobachtet haben soll. Und der sei dann anschließend eingestiegen in ein blaues Fahrzeug mit Kennzeichen SU, also für Siegburg.
Und das hat das Mädchen dann ihrer Lehrerin erzählt, an dem Tag, als Lefke verschwunden ist, oder?
Ja, als das Mädchen ihrer Lehrerin davon nach der großen Pause berichtete, war ja Lefke selbst auch noch in der Schule. Das ist schon eine wichtige Information, weil das Mädchen nicht erst nach dem Verschwinden von Lefke diese Geschichte erzählt hat, sondern sie eben vorher schon einer dritten Person erzählte, was natürlich auch eine große Auswirkung auf die Glaubhaftigkeit der Aussage hatte.
Das klingt jetzt in der Tat nach einer heißen Spur. Konnte das Kind den Mann denn auch beschreiben?
Ja, wir haben damals mit dem Mädchen auch eine Phantomskizze erstellt. Es war eben die Beschreibung eines Mannes mit Sonnenbrille, dieser schiefen Nase und einem Oberlippenbart.
Wir sprechen hier über einen entscheidenden Punkt der Ermittlungen und werden auch noch erfahren, dass Sie am Ende alles richtig gemacht haben. Denn Sie haben sich ja entschieden, das Phantombild und auch das Autokennzeichen in der ersten Fernsehfahndung bei uns im Studio nicht zu nennen, obwohl dieser Hinweis schon kurz nach dem Verschwinden kam.
Ja, wir haben diese Spur zunächst als sehr wichtig angesehen und haben auch sofort entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Allerdings hatten wir auch noch weitere Phantombilder aus anderen Beobachtungssituationen, die zeitlich und räumlich zwar nicht so nah dran waren, aber trotzdem noch im Raum Cuxhaven spielten.
Herr Bettels, von was für Beobachtungssituationen sprechen wir denn?
Das war einmal eine Beschreibung eines Mannes, der ungefähr einen Monat vorher mehrfach an einer anderen Schule im Stadtgebiet Cuxhaven von einer Mutter beobachtet wurde, die ihr Kind zur Schule gebracht hat. Und es war ein anderer Mann, der am Verschwindenstag von Lefke an einer Bushaltestelle ein Kind zum Einsteigen nötigen wollte. Wir hatten also zu diesem Zeitpunkt 3 unterschiedliche Phantomskizzen vorliegen. Und natürlich muss man sich die Frage stellen, dass eine Veröffentlichung aller dieser 3 Skizzen zum selben Zeitpunkt nicht sinnvoll ist. Man kann ja nicht fragen, haben Sie den oder den oder den gesehen? Fakt war aber, dass in allen 3 Skizzen bei allen drei beschriebenen Situationen keine dieser Personen beim Kontakt oder Abgreifen von Lewke beobachtet wurde. Sonst hätten wir das natürlich sofort veröffentlicht.
Nach dem einen Phantombild gab es ja nun auch noch das Auto mit dem Kennzeichen SU für Siegburg. Was konnten Sie dazu herausfinden?
Hinter der Spur steckte schon ein großer Aufwand. Das Mädchen hatte bei ihrer Aussage von einem blauen Fahrzeug einer bestimmten Automarke gesprochen, aber natürlich kein vollständiges Kennzeichen sich gemerkt. Wir konnten feststellen, dass in Siegburg von dieser Marke rund 15.000 bis 16.000 Fahrzeuge registriert waren. Bei einer erneuten Befragung des Mädchens konnte sie den Typ noch etwas einschränken, weil auch ihr Onkel so ein Fahrzeug fuhr. Das führte unterm Strich dazu, dass wir rund 1.400 Fahrzeuge im Landkreis Siegburg überprüfen mussten.
1.400 Halter zu überprüfen, das bedeutet doch einen ungeheuren Arbeits- und auch Personalaufwand, oder?
Ja, der Aufwand war schon erheblich. Wir haben 5 Teams nach einer Vorbereitungszeit eine Woche nach Nordrhein-Westfalen entsandt und die haben dann eine erste Überprüfung dieser Spur vorgenommen, um zu sehen, wie viele Fahrzeuge schaffen sie in einer Woche zu überprüfen. Wir mussten also erst einmal Erfahrungen sammeln, wie lange die Überprüfung überhaupt dauern würden. Wir konnten ungefähr 10% dieser Spuren abarbeiten. Wir haben die Halter im häuslichen Bereich aufgesucht und entsprechend überprüft.
Das bedeutete zu diesem Zeitpunkt, Sie hätten für die weiteren 90% der Halter noch für mehrere Wochen nach Siegburg fahren müssen, um diese Spuren komplett abzuarbeiten. Und dann haben Sie eine Entscheidung getroffen und diese Spur noch einmal neu bewertet. Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben uns gefragt, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kennzeichen und der Autotyp tatsächlich stimmen? Nur eine kleine Abweichung in der Beschreibung und wir hätten natürlich in einer vollkommen falschen Richtung gesucht. Deswegen haben wir entschieden, alle weiteren Halter offiziell anzuschreiben in einem Serienbrief mit dem Kopf der Soko Lewke und haben sie gebeten, ihre Fahrzeuge fortzuführen bei einer von 5 Polizeidienststellen in Siegburg, wo wir dann eine Woche vor Ort gewesen sind. Das hatte natürlich einen Nachteil, hätte der Täter zu dieser Gruppe gehört, wäre er natürlich gewarnt gewesen und hätte sein Auto noch einmal sauber machen können oder sich ein Alibi beschaffen können. Wir mussten aber aufgrund des ungeheuren Aufwandes ein gewisses Risiko eingehen. Das ist uns sicherlich nicht leicht gefallen.
Also insgesamt ein Riesenaufwand, unzählige Spuren, trotzdem bislang kein bahnbrechender Erfolg. Eine frustrierende Lage. Doch trotz allem vertraut die Familie auf die Arbeit der Polizei. Hören wir dazu noch einmal Lewkes Mutter.
Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die Polizei tut, was möglich ist. Die gesamte Polizeiarbeit habe ich als strukturiert wahrgenommen, als wirklich engagiert. Es war ja auch so, dass ich mir kein richtiges Bild davon machen konnte und ich darum gebeten hatte, dass ich bitte die Polizeistation oder da, wo Soko Lewke angelegt ist, dass ich mir das angucken darf, damit ich das verstehen kann und auch beruhigt zu Hause bleiben kann. Das ist sonst für mich nicht möglich. Sonst hätte ich immer das Bedürfnis, loszulaufen, loszurennen, ja, um meine Tochter zu suchen. Ich sag mal so, es waren ganz viele Menschen am Arbeiten gewesen. Und was mir im Kopf noch geblieben ist oder was mich damals auch erschüttert hat, den einen oder anderen Polizisten kannten wir einfach durch die Schule, durch den Kindergarten, weil unsere Kinder diese Institution gemeinsam besuchten. Und ich habe diese erschöpften Gesichter gesehen. Das hat mich erschüttert, muss ich sagen. Ne?
Fast 3,5 Monate später haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen rund 4.000 Spuren abgearbeitet, ohne einen entscheidenden Hinweis. Wir haben das ja nun schon auch mehrfach gehört, dass der Erfolg ganz schön auf sich warten ließ. Ich stelle mir das jetzt unglaublich schwer vor, sich da zu motivieren, weiterzumachen, dran zu bleiben, immer mit derselben Hartnäckigkeit. Sagen Sie mal, wie war die Stimmungslage im Team?
Es wurden damals schon sehr, sehr viele Überstunden geschoben. Am Ende der Soko waren es rund 17.000. Das war schon auch eine hohe Belastung für die Familien der Kolleginnen und Kollegen, die in der Soko waren. Natürlich auch für die in der Alltagsorganisation. Die mussten ja die Arbeit auch abfedern. Natürlich führte dann auch noch dazu, wenn ein Beschuldigter überprüft wurde und wir festgestellt haben, das ist nicht die richtige Spur, dass man dann natürlich in eine Phase hineinkommt, zu sagen, wir müssen weitermachen. Das war jetzt nicht der richtige Weg, aber wir müssen wieder neue Kraft sammeln. Dann kam letztlich auch noch hinzu, dass mit dem ausbleibenden Erfolg natürlich auch eine Personalreduktion, ein Einschrumpfen der SOKO im Raum stand, und das war dann ab Oktober des Jahres geplant.
Also eine ziemlich ausweglose Lage, wie es zunächst scheint. Doch dann kommt es am 23. August 2004, über 3,5 Monate nach dem Verschwinden der Grundschülerin, zu einer unerwarteten Wende. Ein Pilzsammler im Raum Attendorn im Sauerland entdeckt in einer dichten Tannenschonung, 11 Meter von einer Waldstraße entfernt, eine bereits stark verweste Leiche. Mit dem Fall Lefke bringt diesen Fund zunächst niemand in Verbindung, denn der Fundort liegt rund 400 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Außerdem lässt sich das Alter der Toten nicht genau eingrenzen. Die Polizei geht lediglich davon aus, dass es sich um eine weibliche Person unter 18 Jahren handelt. Unklar ist, wie lange sie dort schon gelegen hat.
Doch eines lässt sich bei der ersten Untersuchung des Leichnams feststellen. Die bis dahin noch Unbekannte wurde mit einem Kabelbinder erdrosselt. Und es gibt Hinweise auf Missbrauch. Und dann trägt schließlich ein großer Zufall, den wir vorhin schon angesprochen haben, zur schnellen Identifizierung bei. Denn Teile der Hose sind an der Leiche noch vorhanden, sowie ein Etikett einer Bekleidungsfirma. Um die mögliche Liegezeit besser eingrenzen zu können, versucht man herauszufinden, wann die Hose mit dem Blumenmuster auf den Markt gekommen ist, und ruft bei der Bekleidungsfirma an.
Und dann sind die Kolleginnen und Kollegen an dieselbe Mitarbeiterin geraten, die auch einige Monate zuvor schon von der SOKO Lefke kontaktiert worden war. Und die gibt dann den entscheidenden Hinweis. Herr Bettels, das war jetzt ein Schlüsselmoment in den Ermittlungen. Erzählen Sie bitte, wie war das?
Diese Mitarbeiterin hatte sich daran erinnert, dass die Polizei in Cuxhaven doch schon vor rund 3 bis 4 Monaten nach dieser Hose gefragt hat. Einen Tag später, nach dem Fund der Leiche, haben uns die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen darüber entsprechend schon informiert. Und wir haben auch Fotos bekommen von der Obduktion. Als wir dann die Hose mit dem Blumenmuster gesehen haben, habe ich die Angehörigenbetreuer abends angerufen und gesagt, bitte gebt der Familie Bescheid. Wir haben das Mädchen gefunden.
Der Anruf erreicht die Angehörigenbetreuer, während sie gerade bei der Familie sind. Lefkes Mutter erinnert sich noch genau an diesen Augenblick.
Und dann kam ein Telefonanruf und Herr Bayer, der zweite Angehörigenbetreuer, ist dann vor die Tür gegangen zu einem längeren Telefonat. Und ich hatte ihn dann so ein bisschen beobachtet durch die Glasscheibe und konnte an der Mimik von ihm und an der Haltung von ihm erkennen, dass was Gravierendes vorgefallen ist. Er kam dann wieder in die Küche und teilte uns das dann eben zögerlich mit, dass im Sauerland ja eine Kinderleiche entdeckt wurde und dass sich die SOKO rüstet, um runterzufahren. Und mir wurde dann berichtet von dem Kinderskelett, aber eben auch von Bekleidungsstücken.
Nach Monaten der Suche und der ständigen Hoffnung auf ein gutes Ende, dieser Fund. Und obwohl die DNA-Untersuchung noch abgewartet werden muss, sind sich im Prinzip alle sicher, dass es Lefke war.
Ja, irgendwie war da so ein Gefühl, ja, es ist ihre Bekleidung. Aber wie gesagt, das Schwarz auf Weiß war noch nicht da. Also Bekleidung habe ich gesagt, ja, das ist Lefkes Bekleidung. Ob es meine Tochter ist, das hat ja dann nachher letztendlich, oder musste die DNA-Untersuchung eben ergeben. Ne?
Circa 14 Tage später kommt das Ergebnis der DNA-Untersuchung und damit die Bestätigung. Es ist Lefke.
Mein Mann war ja mit anwesend gewesen bei dem Gespräch der Angehörigenbetreuer. Und wir haben das dann den Kindern mitgeteilt. Ja, die haben geweint. Die haben bitterlich geweint.
Die Familie kann nun endlich zumindest versuchen abzuschließen. Denn nie zu erfahren, was mit Lefke passiert ist, wäre für die Mutter die schlimmste Vorstellung gewesen.
Es ist schon grausam genug, das Kind zu verlieren, aber überhaupt nicht zu wissen, wo ein Kind ist. Ein dauervermisstes Kind. Ich weiß nicht, was das mit einem macht. Dann, das wäre Ich finde das einfach nur brutal, wenn man mit einem dauervermissten Kind weiterleben muss. Und so habe ich Gewissheit, meine Tochter ist hier. Ich trauere um sie, aber sie ist bei mir oder bei uns.
Die Beerdigung findet 2,5 Wochen nach dem Fund von Levke statt. Fast 450 Menschen sind gekommen, um Abschied zu nehmen. Ein wichtiger Moment für die Mutter.
Erstmal kam dann ja, dass Levke nach Hause kam, so nenne ich es, ne, dass sie dann wieder zu uns kam, dass wir sie beerdigen konnten, würdevoll beerdigen. Und danach lag der Fokus darauf, dass man halt ihren Täter findet. Ne?
Eine Geschichte, die einem sehr nahe geht und die noch nicht zu Ende ist. Denn auf der Suche nach dem Täter verschwindet mit dem 8-jährigen Nils plötzlich ein weiteres Kind. Wie Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen es schließlich doch noch geschafft haben, den Täter zu überführen und welche unglaublichen Entwicklungen der Fall noch genommen hat, davon werden Sie, Herr Bettels, uns auch im zweiten Teil dieser Podcast-Folge berichten. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
Vielen Dank auch von mir.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank auch an den Autor dieser Folge, Andi Klein, und wie immer am Ende vielen Dank an euch fürs Zuhören. Damit sage ich bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen, ganz wichtig, bleibt sicher.
Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Den zweiten Teil unseres Falls gibt es übrigens schon jetzt und in 2 Wochen dann den nächsten Fall. Bis dahin. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.